Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Namen des Kuratoriums des Collegium Europaeum darf ich Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Lesung, die unter dem Thema steht Poesie und Praxis, die Dichter und ihr Ort im Jahr der Wissenschaft. Es handelt sich um die Fortsetzung bzw. die Wiederaufnahme der internationalen Jenaer Poetikvorlesung, Zitat, zur Beförderung der Humanität, Zitat Ende, die von 1993 bis 2001 stattgefunden haben. Thema war seinerzeit die Erfahrung und Auseinandersetzung von Schriftstellern mit Diktaturen. Maßgeblich initiiert war die Veranstaltung von Herrn Professor Kratschmer, den ich heute Abend sehr herzlich bei uns begrüßen darf. Die Autoren kamen seinerzeit aus Argentinien, Israel, Jugoslawien, Rumänien, Russland, Tschechien, Ungarn, aus der Schweiz und Deutschland. Es lasen, um nur einige von ihnen zu nennen, Bogdanovic, Rogerwitsch, Hertha Müller, Kopelev, Imre Kertész, Muschk, Jürgen Fuchs und Rainer Kunze. Das heutige Thema Poesie und Praxis und quasi als Untertitel die Dichter und ihr Ort bezeichnet einen Topos in zweifacher Hinsicht. Einmal den äußeren Ort als dem Geschehen, was immer man als die Realität des Lebens bezeichnen mag. Und zum anderen, und das ist das Maßgebliche, den inneren Ort des Schreibprozesses. Beide Orte stehen in einem unauflösbaren Verhältnis gegenseitiger Bedingung, Anziehung, Abstoßung und Abhängigkeit. Es ist ein Verhältnis, das man am besten charakterisieren kann mit einer Hassliebe. Und letztlich ist dieses Verhältnis über das Leben, über das Werk und den Erfolg des Autors entscheidend. Und ich denke, keiner, der je im Schreibprozess gestanden hat, wird hier eine andere Erfahrung gemacht haben. Und in diesem Prozess geht es um die Aufdeckung von Neuem, auch um die Aufdeckung von Neuem, zuvor zu bzw. Verdeckten. Und zum Schluss kann das Unverborgene schlechthin stehen. Und mit diesem Begriff des Unverborgenen ist man beim abendländisch-europäisch-griechischen Begriff des Unverborgenen angekommen, nämlich dem der Aletheia des Alethes, was nichts weiter als das Unverborgene heißt. Ich darf Ihnen nun zu unserer ersten Lesung den Autor des heutigen Abends vorstellen, Herrn Paulus Böhmer, und ich darf an dieser Stelle ihm sehr herzlich danken, dass er heute Abend zu uns gekommen ist und dass er liest. Jahrgang 1936, in Berlin geboren, Literaturstudium bei Höllerer an der TU in Berlin. Verschiedene bürgerliche Berufe, und ich hoffe, sehr geehrter Herr Böhmer, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich den Beruf eines Stauden- und Ziergraszüchters hier nicht unerwähnt lasse, weil die Parallele zur Literatur sich geradezu aufdrängt. Von 1985 bis 2002 Leiter des Frankfurter Literaturbüros und bis jetzt 30 Einzelveröffentlichungen. Sie alle heute Abend hier aufzuführen, würde sicherlich den zeitlichen Rahmen sprengen und würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich darf daher mich beschränken. Zuletzt die beiden Kaddisch-Bände 1 bis 10 sowie 11 bis 21 für die Jahre 2002 bis 2007. Nochmals, Herr Böhmer, herzlich willkommen. Mein Dank gilt auch Herrn Dr. Rönert, der es übernommen hat, die organisatorische Seite zu betreuen. Und ich darf an dieser Stelle einen besonderen Hinweis geben. Dieser Poetikvorlesung ist ein Seminar angeschlossen, das in dieser Form nicht gewöhnlich ist, denn es gibt den Studenten und den Seminarteilnehmern intern die Möglichkeit, in unmittelbarem Kontakt mit dem Autor zu treten und mit ihm zu sprechen. Und diese Seminartermine, die interdisziplinär stattfinden von den Teilnehmern her, sind freitags von 16 bis 18 Uhr im Schillerhaus. Ich danke Ihnen und ich denke, wir gehen nun in die Lesung.
Ja, erlauben Sie mir bitte, bevor natürlicherweise dem Dichter das Wort gehört und gebührt, ein paar Worte zu der Art der Gedichte, zu der Art von Poesie, die wir heute hören werden, an Sie zu verlieren, da ich davon ausgehen darf, dass die wenigsten von Ihnen mit dem Oeuvre von Paulus Böhmer bislang vertraut sein dürften. Es freut mich ganz besonders, dass es gerade Paulus Böhmer ist, der diese Reihe, die auch, das möchte ich hier doch nochmal erwähnen, dank der Initiative von Professor Mein, Altrektor, zustande gekommen ist, dass gerade Paulus Böhmer diese Reihe eröffnen wird mit einem Werk, das unglaublich schwer auf ein Genre zu klassifizieren ist. Ja, Sie alle kennen die Gattungstrias von Epik, Lyrik, Dramatik. Ich weiß nicht, ob die hier angebracht wäre, ob man vielleicht bei den Gedichten von Paulus Böhmer einfach von Autobiografien unseres menschlichen Bewusstseins sprechen sollte oder Ähnlichem. Mir ging es so, vor nicht einmal 10 Jahren stieß ich durch Zufall in einem Berliner Antiquariat auf einem Gedichtband, damals noch ein recht schmaler Gedichtband von Paulus Böhmer. Und was ich dort las, hat mich sofort von der ersten bis zur letzten Zeile gefesselt. Und diese Faszination, die hat mit den Jahren bis heute immer mehr zugenommen. Und wenn ich jetzt versuche, Ihnen einen Überblick über sein Werk zu geben, über das, was er vielleicht versucht, zu schreiben versucht, so kann das nie alles umfassen, aber ich versuche es über den Topos der Totalität. Die Totalität gehört zu den widersprüchlichsten, enttäuschendsten Erfahrungen unseres modernen Bewusstseins. Ihre Allgegenwart kann unserem Verstand nur durch ihre Abwesenheit vermittelt werden, denn nie ist alles gleichzeitig für unsere Sinne vorhanden. Doch je mehr die Welt durch die Potenzierung des Wissens über sie selbst zersplittert, auseinanderfällt, sich in unzählige Mikrowelten vervielfältigt oder in freischwebenden Partikelchen neu und vorläufig zusammenfügen mag, wie ein virtuelles Mosaik, umso stärker wächst der Wunsch, die unkontrolliert ins Kosmische schießenden Verästelungen von Fragmenten, von Fragmenten, von Fragmenten unseres Wissens über die Welt wieder in ein stabiles Ganzes zu gießen, eine Synthese zu vollziehen, in der die kaleidoskopische Vielgestaltigkeit unserer Weltbilder aufgehoben wäre, einmal und für alle Tage. Dieses gigantisch anmutende Gefäß fürs Absolute, Totale, alles Synthetisierende, das wäre womöglich nichts anderes als unser eigener Kopf, wenn wir von außen auf ihn, nein, in ihn hineinschauen könnten. Doch was wir selber davon mit unserem Bewusstsein wahrnehmen, ist immer nur ein Bruchteil dessen, was sich unbewusst, vorbewusst oder überhaupt nicht mit Kategorien des Bewussten zu erfassen, die ganze Zeit über in unserem Gehirn vollzieht. Wir denken immer nur einen Teil des tatsächlich Gedachten. Unser Hirn ist eine riesige Transformationsstation des über die Sinne aufgenommenen Materials, was am Ende mehr oder weniger klar, mehr oder weniger vorüberziehend als Gedanke, Eindruck, Erkenntnis, Ahnung, Vermutung, Verdacht, Tagtraum, Vision, Bild, Erleuchtung oder Rhythmus vor unserem sogenannten inneren Auge sich einstellt, ist das fragile Endprodukt, ist unkontrollierbarer Output in einer langen Kette von Transformationsprozessen eines noch um ein Vielfaches fragileren Inputs. Was hier wissenschaftlich mystifizierend mit Transformationsprozessen gemeint ist, hat wiederum seinen Ursprung in nichts anderem als den wechselweise unser Bewusstsein dominierenden Emotionszuständen, die wir landläufig mit so altbewährten Vokabeln wie Liebe, Lust, Trauer, Freude, Schmerz, Neugier, Vergessen, Erinnern und so weiter bezeichnen. Der genannte Widerspruch von der Totalität der Welt und ihren Erscheinungen zu wissen, jedoch immer nur partiell in ihr anwesend dabei sein zu können, dieses Paradoxon ist nicht nur die Antriebskraft des poetischen Großunternehmens, mit dem unsere Reihe heute eröffnet werden soll. Es setzt sich, und jetzt komme ich zum Ziel dieser Reihe, es setzt sich bis in den akademischen Kanon hinein fort. Egal, was ich mich zu studieren entschließe, egal auf welchem Feld ich die Forschung eines Tages bereichern möchte, immer komme ich vor demselben Dilemma zu stehen, dass das Wissen nämlich, das ich erwerben oder beisteuern werde, stets begrenzt, nie total und sehr selten Universalgeltung besitzt. Ich kann nicht alles studieren und dem Anspruch, alles zu erforschen, musste bekanntlich schon Goethes Faust entsagen. Vielleicht aber wird anhand dieser Zwickmühle
von immer mehr Wissen und immer weniger Gewissheiten ersichtlich, was uns bewogen hat, eine Reihe mit dem ebenso anspruchsvollen wie ungewöhnlichen Titel Poesie und Praxis im Herzen der Universität ins Leben zu rufen. Es wäre vermessen, mit diesem Titel nur einen Anspruch auf Totalität des Wissens, wieder alles bessere Wissens, dass das nicht möglich ist, zu proklamieren, etwa durch den vielleicht im Titel suggerierten Versuch, eine Synthese von lyrischen Sprechen und wissenschaftlicher Praxis herbeizuführen. Diese Synthese gibt es nicht. Und wenn, so stellt sie sich höchstens in spontan kurzzeitigen Konstellationen her, die kaum übertragbar noch wiederholbar sind. Wissenschaft hat es an sich, Regeln aufzustellen, faktisch nachprüfbar und von äußeren Umständen weitgehend unabhängig evident zu sein. Bei poetischen Hervorbringungen, ebenso wie in der Kunst, ist das Verhältnis umgekehrt. Hier gilt das Neue, Einmalige, Unverbrauchte, Individuelle, das jede echte Kreation ausstrahlt. Die Überraschung zählt in der Poesie genauso viel wie der Zufall. Starre Regelmäßigkeit und schematische Treue hingegen tötet selbst in nach traditionellen Reim- und Formmustern konzipierten Gedichten sowohl den Sinn fürs Neue, Unerwartete, dem sich spontane Erkenntnisse verdanken, als auch das freie Spiel der Imagination. Dennoch sind sich Wissenschaft und Poesie näher, als sie es in ihrer vom akademischen Verständnis kommenden Gegensätzlichkeit zu sein scheinen. Beide nämlich werden angetrieben von dem Wunsch, etwas zu sagen, eine Wahrheit auszusprechen, die zuvor so noch nie artikuliert worden ist. Beide tragen ihre Wahrheit ebenso an und für Dritte vor, die Poesie eher durch Sprache und Bilder, die Wissenschaft eher durch Formeln und logische Schlüsse. Was implizit durch das Vorhaben Poesie und Praxis angestrebt wird, ist somit beide Wege von Welterfahrung einander näher zu bringen, sie miteinander reagieren zu lassen, durch die Stimme der Dichter an einer Uni hörbar zu machen, dass Poesie oft weniger weit von der Wissenschaft entfernt sein mag, als wir uns das einbilden und sie der Wahrheit überhaupt nicht hinterherhinkt, wie Platon in seiner Politeia schon fälschlicherweise den Verdacht gegen die Poesie erhob. Im Gegenteil, die Poesie verbildlicht, versinnlicht, vergegenwärtigt sinnlich, versinnbildlicht, lädt mit Sinnen auf, was die Wissenschaft formelhaft zunächst uns zur Verfügung stellt. Die Poesie operiert dabei ohne den Geleitschutz bereits anerkannter Gesetze, Autoritäten, Institutionen oder Lehrmeinungen. Stets von Neuem wirft sie den Vorrat allzu geläufig gewordenen Inventars über Bord und wagt sich ins Offene, Unbestimmte, nach neuen Meeren hinaus, wie es bei Friedrich Nietzsche heißt. Nietzsche schrieb auch in einem Brief vom August 1881 Folgendes, Zitat, ich selber als Ganzes komme mir oft wie der Kriegelkrakel vor, den eine unbekannte Macht übers Papier zieht, um eine neue Feder zu probieren. Zitat Ende. Paulus Böhme ist ein Dichter, für den Nietzsches Ausspruch in besonderer Weise gilt. Geht man einmal das Wagnis ein und begibt sich in unmittelbare Nähe von Böhmers Gedichten. Von Stellarnebeln und intergalaktischem Staub ist bei ihm die Rede, ebenso wie von den Feinheiten in der Benennung einer Pflanzenwelt, mit denen der Dichter bestens vertraut zu sein scheint. Ich zitiere aus seinem in diesem Herbst neu erschienenen Werk Kaddisch 11-21, Kaddisch, dem Knaulgras, dem Timmefiegras, dem welschen Reigras, dem Fioringras, der Psiorasisrispe, der aufrechten Trespe, dem Lischgras, dem Schafschwingel und Wiesenschwingel, der Zwecke, der Quecke, dem Goldhafer, Strandhafer, Trifthafer, der gefiederten Zwenke, der duftigen Schmiele, dem Hundszahn, dem Ruchgras, Kleegras, der breitblättrigen Wiesenrispe, dem Querulantentirp, dem Galopphalm, dem steifen Borstengras, der weichen Quickgürze, dem Sandhalm, dem Honiggras, der Ponkratzassasse, dem breiten Fides, der hundsgemeinen Wanderschmiele auch und ihrer Schönheit Margarete soll kein Ende sein. Bei Böhmer kommt ein Bewusstsein zu Wort, das gleichzeitig verschiedenste Eindrücke verarbeitet. Lektüren, Körpererfahrungen, Erinnerungen, Traum- und Rauschzustände. Als sollte Heisenbergs Unschärferelation auf die Probe gestellt werden, treiben die verschiedensten Bilder am inneren Auge des Lesers vorbei und vermischen sich miteinander zu einem unüberblickbar weiten Bilder- und Namensstrom. Entsteht so das Totalgedicht? Geht es Böhme denn um ein Totalgedicht, das in sich alle Welt enthält? Ganz bestimmt in dem Sinne, dass Erfahrungen jeglicher Art, vom Gewöhnlichen bis zum Extremen und Bizarren, die Grundlagen von Böhmers Lyrik sind. Es gibt keinen Sinnes- und Daseinsbereich, der aus dem Universum seiner Gedichte ausgeschlossen wäre. Kopf, mein Kopf, heißt eines aus dem Reigen seiner langen Gedichte, was programmatisch jedoch keineswegs so zu verstehen ist, als schriebe hier einer ohne Maß und Regel einfach alles auf, was ihm so durch den Kopf geht. Im Gegenteil, gehorchen seine Gedichte einer komplizierten, hochkomplexen Struktur, einem verschachtelten Labyrinth miteinander korrespondierender Bilder, Motive, Kehrreime, Grundwörter, das am ehesten noch mit der Struktur einer Bachschen Fuge vergleichbar ist. Das Volumen, die Komplexität und der scheinbare Impetus dieser Lyrik, die Welt in ihrer Totalität ästhetisch abzubilden, haben dazu beigetragen, dass man Böhmer den Rang des, Zitat, derzeit interessantesten Dichters der Postmoderne zugestanden hat, wie die Kritikerin Dorothea von Törne schrieb. Und es mag sein, dass auf Böhmer das Attribut postmodern insofern zutrifft, als er nicht nur Zeitgenosse von Internet, Satellitenkommunikation, Teilchenphysik, Neurochemie und Molekularbiologie ist, sondern für diese Erscheinungen, die unser Weltbild um die Jahrtausendwende herum konfigurieren, in seinen Gedichten Analogien bis in die Binnenstrukturen, bis in die Montage des sprachlichen Materials hinein gefunden hat. Über Gottfried Benn, den repräsentativsten deutschsprachigen Dichter des 20. Jahrhunderts, geht das zweifellos hinaus. Näherten sich Benns Volksliedstrophen bereits aus ganz und gar unlyrischem Sprachmaterial, wie Alltagsfloskeln, Fachjargon, Lektürefragmenten, so ist bei Böhmer das rhythmische Grundelement der Verszeile schon völlig neu durchgestaltet und wird zu einer variablen, flussartig pulsierenden Rhythmuskurve erweitert, wie sie sich grafisch in der Druckform der Mittelachse niederschlägt. Der wellenförmig oszillierende Flöw unseres Herz- oder Atemrhythmus, der bestimmten Grundmustern folgt, aber nie der gleiche ist, wird so auf der Buchseite nachgebildet, der vielschichtige Charakter von Wahrheit in unseren diversen lebensweltlichen wie wissenschaftlichen Kontexten poetisch spürbar gemacht. Dennoch ist es zugleich eine alte, ewig aktuelle Problematik, die Böhmer, Postmoderne hin oder her, in seinen Gedichten umtreibt. Vergänglichkeit, sterben müssen, Tod, vergessen, gedenken und erinnern. Das Kaddisch meint vom Begriff her zunächst die in der jüdischen Tradition verinnerlichte Totenklage, der als rituellem Gesang vor allem die Rolle zufällt, unter den Lebenden die Erinnerung an die verstorbenen Angehörigen zu bewahren. Und in genau diese Tradition stellt sich Böhmer mit seinem poetischen Lebenswerk. Die Erinnerung, das Aufrufen zeiträumlich jeweils näherer oder fernerer Verstorbener, sind die Antriebskräfte seiner lyrischen Kreation. Hatte bei Paul Celan die Grunderfahrung unbegreiflichen, massenhaften Mordes, die unter der Chiffre Auschwitz der Literatur nach 1945 ihren Stempel aufdrückte, zu einem immer mehr verknappten, stockenden, sich einkapselnden, schließlich ganz versiegenden Sprachfluss geführt, so ist bei Böhmer die umgekehrte Strategie wirksam, mit der er sich eines Faktums annimmt, das die Kategorien herkömmlichen Verstehens negiert. Wie etwa sind die tausenden Toten, die täglich auf dieser Welt gewaltsam ums Leben kommen, begreiflich zu machen, wodurch gar zu rechtfertigen? Auch die Lyrik hat keine Antwort dafür parat. Sie kann sich dieser Tatsache, die uns ratlos macht, jedoch öffnen, indem sie die Toten evoziert, ihnen Namen, Stimme und, sei es auch nur für die Dauer einer Verszeile, noch einmal Präsenz gewährt, um sie dem Strom fortdauernden Vergessenwerdens zu entreißen. Die große, in unserer Literatur heute beinahe vergessene Komponente des Erbarmens und Entsetzens mit aller Kreatur, die, ob natürlich oder gewaltsam vergeht, vergehen muss, ist aus Böhmers Lyrik nicht wegzudenken. Sie verleiht ihm einen im besten, emphatischen Sinne edlen, humanen Zug, macht seine Gedichte gleichzeitig zu zeitresistenten Archiven unseres kulturellen Gedächtnisses und dadurch eben zu mehr als bloßen postmodernen Kapriezen. Wenn beispielsweise, und ich komme jetzt zum Schluss, zu Anfang seines neuen, den Kaddisch-Zyklus endgültig abschließenden Buchs, im 11. Kaddisch, aus dem wir jetzt auch gleich hören werden, die Namen, neben anderen Namen, die Namen von Walter Höllerer, Paul Celan, Uwe Jonsson und Peter Sondi am Morgen über Berlin zusammenfinden, so deutet das nicht nur auf Figuren hin, die in der einen oder anderen Weise Böhmers Lebensweg gekreuzt haben und für ihn zentral geworden sind. Es weist auf eine Literaturgeschichte hin, an der dieser Dichter teilgenommen hat, an der er noch immer teilnimmt, die er selber fortsetzt und weiterschreibt. Ich zitiere nochmal kurz. Und ein Stück Buddy Holly und ein Stück Beatrice und Garfunkel am Himmel und Schritte auf Kies. Kaddisch, dem ungeheuerlichen ersten Blick des Menschen aus dem Fleisch heraus. Danach brach die Sprache raketengleich aus dem Gewebe der Biologie, aus dem Gravitationsfeld der Anpassung heraus. Böhmer weiß nur zu gut, dass alle echte Poesie von der Behauptung lebt. Behauptung des Atems, der eigenen Stimme, der eigenen Sprache, gegen den Tod, die Zeit, gegen das bloß gängige, gefällige, gereimte und glatte. Poesie ist Behauptung unseres In-der-Welt-Seins, ist die Behauptung gegen alle Widerstände, dass es uns gibt, wie es am Ende seines Werks noch einmal heißt. Solange wir atmen, flüstern, sprechen, solange gibt es uns. Solange wir fühlen, riechen, schmecken, sehen, tasten, hören, solange sind wir auf der Welt. Mit seinem Kaddisch hat uns Paulus Böhmer Gedichte geschenkt, mit denen wir uns, davon bin ich überzeugt, mit denen wir uns für das 21. Jahrhundert hinreichend verproviantieren können. Und jetzt dürfen Sie den Dichter hören. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Der 11. Kaddisch für John Lee Hooker, für die Häute der Bräute, für Helmut Eisendle, Shalom, Chaver, für Durst, Geilheit, Erbgeruch, Zimtgeruch, wie Halbmonde einander zugeordnet, für Walter Höllerer, für den Morgen über Berlin. Fett und ruhig, wie ein Ölteppich auf tiefen Wassern, trieb der Ton dahin. John Lee Hooker rieb die Stimme, stammelnd an den Worten, sang vom verlassenen Hafenbecken, sang von Schlamm und Scham, von den Viren im Urin der Nager, schlecht für das Leben, für die Liebe gut, brauner Nadelstreifenanzug, rosa Seidenhemd, Gold-Rolex, Brilli, Sonnenbrille, Hut, sang von den Achttausendern des Schlafes, sang von den Hirnströmen der Schwarzköpfe der Negerjäger, sang von den flimmernden, flammenden, flutschenden Häuten der Bräute, sang von Badewannenrändern, Blutkrusten, von Benzin, von Kanistern, von Ventilatoren, von Gelenken, vom Gewicht des Alters, vom Hauch der Opfer, vom Stechen aller gegen alle. Sang. Van Morrison riss an den Seiten. Joe Cooker soff wie ein Kaiman und irgendwer, ein Burden, ein Richards, ein Lecter, ein Hegio Gabal, ein Kreuzfahrer, der Jerusalem in Schutt und Asche legte, ein Skinhead, ein Hirnforscher, ein alternder Dichter, kindisch geworden. Eine Pfirsichbraut sagte, ganze Königreiche an Gewissheit gäbe ich, sänge er noch einmal für mich. Und ich erwachte in der Gewissheit, dass er gestorben war, wollte für ihn beten und ließ es, geh, wilder Knochenmann. Als das Knochengerüst des Planeten, singt John Lee Hooker, endlich ausgewachsen, die Ablagerung der Carbonate gesetzt, die sich immer wieder verändernden, meandernden Potenziale der Erdrinde beruhigt hatten, entstanden die Binsen, das Schilfrohr, die Schachtelhalme, das Gras, das Gebüsch und die Bäume, entstand im Teich von Hermopolis aus Essig und Ammoniak, aus Wasser und Staub, eine schwarzköpfige, wimmelnde Brut drängte träge an Land. Strand, Geschrei, deutsche Vita und die Ruhe der Antilopen kurz vor dem Riss. Wenig später schon baumeln am Rand eines bewaldeten Abhangs ein Rosenkranz und ein Kreuz vom Rückspiegel eines Lieferwagens, auf dem Beifahrersitz ein Gewehr, auf dem Rücksitz ein Toter, ein Grube, ein Dackel, steigt aus der Ebene eine riesige, weiße, pilzförmige Wolke auf, grellrot die Oberfläche, und aus der Unterfläche wächst ein dicker Stiel und Totenstille. Und gestern noch träumte ich, dass das bewegliche Wasser hart war wie Stahl und Stein und Erde und Holz, durchlässig, weich wie Wasser, und dass ich mich in ihm bewegte wie ein Balthasar, Melchior, Kaspar, und dass ein geliebter Leib dalag wie eine Yacht am Rande des Ural, und dass ich Zeichen sah, Bewegungen wie fremder Zucker in versteckten Stellen, in denen kein Vieh mehr haust, und dass die Menschen Mäuse auf dem Feld fingen, ihnen die Köpfe abrissen und sie im Ganzen fraßen. Und ganze Reichtümer an Gewissheit gäbe ich, könnte ich drei Dinge ungeschehen machen. Ein Fußtritt, eine Ohrfeige, eine Lüge. Schon lösen wir uns in den lichtgelenkten Bewegungen der Bakterienströme auf. Kaddisch den ersoffenen Katzen in den Slums von Fallujah, Kaddisch der Nadja Antioman aus Harad, die von ihrem Mann erschlagen wurde, weil sie Gedichte schrieb. Die Erde von Tuss und Balch umarmt ihren Körper und der Wind zieht über Harad, über die Ufer des Amu-Meeres und denkt, er sei ein Gedicht. Kaddisch für Heinz Wolf, Kapitän Haifa, aus der Linie der funkelnden Brüder, der Wasserküsse aß und Siebenkäse und mallorquinische Hunde, der großzügig war und tapfer wie ein Delfin und, wenn der Aufschnitt lispelte, wie ein Lapislazuli, wie ein Lapislazuli lispelte, I wouldn't change a thing. Kaddisch für Lea Wander, Boxweltmeister, der sich im Ring totschlagen ließ, ein Nazarener, ein Dildab, ein Pfeil der Sehnsucht nach dem anderen Ufer, eine Art halluzinatorischen Dahinträumens war um die Erschlagenen, die ich sah. Köpfe im Gegenlicht, ausgebrannte Partien, atemberaubend ihr langsames Sinken auf die Brutstätten der eigenen Exkremente. Was hatten sie gespürt, als sie auf das Zentralmassiv prallten? Faulrote Nebengebäude, verrottende LKWs, ein Mädchen mit dicken Brillengläsern versinkt im Schnee. Dass alles sterblich ist, entsetzt mich weniger als die Endlichkeit vor der Sterblichkeit. Wladimir Horlan, Nachhilfelehrer. Stündlich besuchen ihn Tussis in engen Jeans, mit hochgedehnten, schrillen, auffallend hellen Hinterteilen, wie sind sonst nur bei den Begattungseliten der Paviane üblich. Es sind nicht die Ausprägungen, Zuordnung der einzelnen Falten, Knospen, Ankurven, Abkurven, sondern bei kaum merklich nur verzögernden Bewegungen des Schritts der Auftritt der Gesamtgluten an Eleusium geiler Schwappen. Kann ich den Schnüffeltreus, den Weichkameranzen des Kindes mit auffälligen Sprüngen im Maßstab, im Gimmelholz, im Kopfhintern, versuche, den Tribut der Welt einzutreiben, bevor die Welt da ist. Kann ich der Erde und allem, was ihr entwächst, Hass, Eisenerz, nizianische Verwünschungen, wie davon gänzlich unberührte hegelianische Maschinen, Breiapfel, Brotnuss, Avocado, Papayabäume, Rindenbäume, in deren Saft man sich waschen kann, Aloe, Chili, Stechapfel, Feigen, Holder und Süßkartoffeln und Maniok, Kürbisse, Blutgefäße, die sich dicht an dicht durch Dick- und Dünndrüsen drängeln, Bräute, zwischen deren Mariella-farbenen Schenkeln ich nie mehr vergehen werde. Baruch, nie mehr. Keine Sau, sagt Blutwurst, Leberwurst sagt Sau. Süß ist die Musik im Innern einer Frau. Lange nach dem ersten kurzen Erinnerungsschub eines Schimpansen stößt ein Kind im Haus gegenüber schrille, langgezogene Schreie aus. Schreie eines Verdammten, bereits mit 2 Jahren wahnsinnig geworden. Landet ein Jüngling mit Fistelstimme, der von Kate Moss schwärmt, im Magen einer Frau? Spielen Brüderchen und Schwesterchen, was sich von früher erinnern, den Blues. Roh, heiß, verschlagen, ahnungslos. Hier sind wir. Warum, wissen wir nicht. Ein sanftes Ufer wird mit Weidengeflecht eingebunden. Krishna nähert sich in Gestalt eines Hirtenjungen einer Gruppe junger Mädchen und versucht, sie zu verführen. Einem Gefangenen schneidet man die Hände ab, steckt sie ihm in die Taschen. Jetzt flieh. Mitten im Satz stirbt Sola. Am 12. Mai, an dem Lady Sachs stirbt, wird Paul Celan auf der Cimetière Parisien begraben, spielt Charlie Parker und du konntest die Hautfarbe der Frau heraushören, an die er während des Solos dachte. Trinkt ein Splitter ein in die hinteren Scheitelbeinregionen des Hirns, Haus der Ministerien, Leipziger Straße, Berlin, legt sich eine Hand aus Sternstaub auf meinen Bauch und verschwindet für immer. Für immer, sagt Thaddäus, Kantor zu seinen Puppen, wir sind durch uns und durch unser Leben gegangen, ohne zu wissen, warum. Lässt ein Nachgeborener Mutter und Schwester ungetröstet sterben, stellt sich ein Eimer Sand als Wüste vor, in der er für immer verschwindet, verwandelt Rosita Serrano ihren blaublütigen Galan in einen Schakal, loten Schmetterlingsweibchen mit Duftströmen ihre Macht aus, entfalten sich hinter Gefäßflechten, hinter Membranen, Schaltpläne, Landgarten, räumliche Systeme, entstehen in einem Schädelinneren Concetti, Collagen, implodierende Denkbilder und werden vergessen und werden nicht vergessen. Und der Mangel ist die Wahrheit und keiner weiß, was das war. Und das ist wahr. Draußen zieht der Wind um die Häuser, tut so, als verkörpere er eine Bedeutung, einen Zusammenhang, einen rauschhaften Zusammenhang. Elvis Presley nicht unähnlich in seinem weißen, juvenilen Schmerz. In einem Sterbehotel in Berlin stellt Müller seine Straßenschuhe ins Regal, ein paar brauner Slips. Tragen wird er sie nicht mehr. Auf offener Straße am Alexanderplatz verkaufen Weißrussen ein Stück Mensch an einen Bordelier. Schneematsch, Konfetti-Reste, auf dem Bürgersteig eine zerfledderte Couchgarnitur, umpanzert wie jede Seele von Hochmut und Stolz, und Inneres und Äußeres vergehen sich aneinander. Wie immer hatte mein kleiner Bruder von mir verlangt, dass ich ihm zuhören solle, wie er wie ein Hund bellt. Wie immer waren die Dinge unveränderlich und unerbittlich in ihrer Exaktheit. Und ob nur einer hinter den vielen erleuchteten Fenstern jemals an mich denkt, jemand und niemand zugleich? An jemand und niemand zugleich, wie jeder, in Allmacht und Ohnmacht, wie die Doppelseite der Münze, untrennbar, niemals vereint, niemals wie Bügelbrett, Eisschrank, Fernseher, Spülbecken, Spiegel, Regalbretter, Stehlampen, Fahrräder und anderer von Hochmut und panzerter Sperrmüll in der Confetti Street Bülow-Eck nachts um 12:30. Ich spürte plötzlich, noch warm der Mund, noch heiß die Hand, wie entfernt das alles bald sein würde. So entfernt wie alles bisherige. Bald, bald. Ich dachte an die Gedichte des Miklós Radnoti in einem Massengrab, in einer Windjacke, einer Brusttasche. Dachte daran, dass die ersten Bilder, die sich Menschen machten, Versuche waren, der schreckenerregenden Unmittelbarkeit der Leichname nicht länger rettungslos ausgeliefert zu sein. Und es 4000 weitere Zivilisationen in unserer Milchstraße geben könnte. Ich atmete, ich begriff, dass eine Vase die Welt sein kann, ein Sessel das Weltall. Ich atmete durch, um mich in diesem Atem, unmittelbar in andere Atemzüge dehnend, begriff ich mich an das Erstaunen junger Katzen vor dem Wassertropfen eines undichten Hahns erinnernd, dass es nicht zu verstehen gibt, weil es nicht zu verstehen gibt. Es gibt Wächten am Nanga Parbat, die mit den Siegern abstürzen und sie nie wieder freigeben. Es gibt Bewunderung, Ekel, Vertrauen und Frauen, ungeliebte, Geliebte, mit Hinterteilen satt wie Lawinen. Es gibt das symbolische Gesetz des Eros, Kranach wehen, sanfte Nadelstiche, Blüten lassen. Die Unruhe strenger Formen, produziert im Häusermeer des Gehirns, den rauchfarbenden, polyrhythmischen Tonus der Haut, wie Liebesbriefe überzogen mit Zeichen, Andeutungen, Notwendigkeiten. Es gibt draußen den Rauschgold-Engelregen, drinnen das Kind, die Katze, den Gast. Es gibt angstfreie Gesichtszüge, Krähen am Abendhimmel, ausgetretene Stufen zu einem Keller kühl. Es gibt Rittersporn-Ackelei, dass einer unten vor Liebe durchdreht. Es gibt Gedichte, Körper und Antikörper. Es gibt den flirrenden Schwebezustand der Körper, zwischen nicht bleiben können und nicht weggehen können. Und dass man einmal alles hätte sein können. Alles. Und ein Laut im Dever und ein Laut im Perm und die linke für den Geneva und die rechte für das Gedärm. In welcher Farbe wir wohl sterben müssen? In gleicher Farbe, wie er ihre Augen küsste, ihr Haar zurückschob, ihr Gesicht hielt in den Händen, in ihren Augen zu lesen suchte. Kaddisch für Carsten Butt, für den großen Horst Ischep, für die kleine Fladi im großen, großen Berlin. Hatten wohl hienieden kein Haus und keinen Ort, so wie nie gewesen, so wie niemals fort. Nachts in Berlin, zwischen den aufgelassenen Gleisen der Stadtbahn, in Park- und Bunkeranlagen, entlang der Dämme, der Brachen, der verrotteten Ufer, brannten unzählige Feuer aus Ästen, Sperrmüll, Zeitungswodder, höllische Bakanale, zwischen denen sich Schatten bewegten, verschmolzen, sich auflösten, verschwanden in Kellern, Paarungslöchern, lauwarmen U-Bahn-Stationen. Andere im Gebüsch unter Baumgewirr bäumten sich auf, schrien, als schrie jenes unbegreifliche Leben selber, das sie mit sich führten. Und dass manche an einem Bindfaden tagsüber hinter sich herzogen. Inmitten der Residuen, der Plünderung andere Schatten, still, als wären sie schon nicht mehr befasst mit der Bitterkeit, der Verachtung, dem Blunder, den Worten und Fahrrädern, den Söhnen, den Frauen. Schon die versucht, den starren Mund mit dem Arm zu verdecken. Celan, das Herz mit Hunderten von Narben aus Angstblutungen überzogen, hüllt sich in eine Decke. Fuchs knüpft sich die Jacke über die zerquetschte Brust. Meier beginnt, sich künstlich zu beatmen. In Zeitlupe fällt Uwe Jonsson. Hunde drehen sich im Kreis. Pfützen füllen sich. Nacht lässt lässig Mond ins Bodenlose fallen. Totschläger aus dem Osten treten Schädel ein. Minuten später wird ein totes Kind aus dem Geburtskanal gezogen, blaue Haut, Kopf groß wie ein Apfel. In meinem Arm ein Kätzchen. Bevor Gott da war, war es schon da. Danach auch. Ein Mann fällt ins Koma, eine Frau füllt sich mit Stein. Und wenn einer sagt, an einer Straßenbahnhaltestelle, auf einem verwilderten Grundstück, er habe endlich verstanden, um was es gehe, nicht um Vollendung und Auferstehung, sondern um Trotz und Verschleiß an Schönheit, hat er nichts Falsches gesagt. Mausi nickt. Ein Mann schaut eine geschlagene Woche lang in den vor Michelin-farbenen Himmel fallenden Schnee und vergisst für immer sein Leben. Die Devotionalien, die Passfotostreifen, die Briefe seiner Verschlossenen, das Foto von Vera Tschechowa, das bleiche Schimmern aufsteigender Garnelen. Babys starren auf die wandernden Lichtquadrate an der Zimmerdecke und brüllen die ganze Nacht. Ein Autofahrer rast gegen einen Brückenpfeiler. Tut mir leid, flüstert er und ist weg. Und du liegst neben mir im Schlaf, im Süß. Tust einen Seufzer im Dever, tust einen Seufzer im Perm, trinkst nimmermehr Geneva, isst nimmermehr Gedärm. Kann ich den inneren Berührungen, den rätselhaften Bildern, dem Grauen? Kann ich den Gästen der Subjektivierung, die Licht werfen in das Dunkel der Welt, den bluttriefenden Palast und aus dem Nichts ein Etwas machen. Für kurze Augenblicke, wohl an die tausendmal. Kann ich den Enzyklopädien des Eros, den Archetypen des Sex, der Vorwegnahme des Scheiterns, dem babylonischen Verlust, allem widerwilligen Fleisch. Kann ich der Auslieferung und der Gegenwehr und dem Verrat und der Ermüdung und der Wiederholung, dem dauernden Spiel mit einem namenlosen Ich, Ding, dem Ich. Kann ich dem abschätzigen Blick, dem hochmütigen Lächeln, der Marmorruhe einer Gekauften, den uneingestandenen Objekten der Begierde zwischen Zähnen, auf Zungen, in Ohren, in den Tiefen der Pelzmassen, den Muskeln, die jeder Vergeistigung widersprechen, dem Strandgut, das wie alle Welt die Welt nur nachahmt, der Ankunft der Barbaren. Kann ich der jungen Frau, die rechts über die Fußgängerbrücke ins Nachhause, ins Nichts verschwindet, die prophetische Deutlichkeit ihres Geschlechts unter dem Stoff ist meine letzte Gewissheit, gleich ist alles vorbei. Lorila. Kannte ich den Brandmauern, den Schokoriegeln, den ephemeren Gesocks aus Socken, Schlüpfern, Trägerhemdchen, Pillen, Pinzetten, Zäpfchen, Zigaretten, den Räucherstäbchen, den schrundigen Ellenbogen, dem unvermeidlichen Pas de deux mit der Freundin. Kannte ich dem raubtierhaften Mundgeruch der Frauen, der Lust, mit der sie dem Darling frisches Hirn reichen zum Frühstück, noch bevor sie die Fische füttern. Kannte ich den freudlosen Lektorin, den daheimgebliebenen, die mittags den Hund auffressen. Das ist das Mindeste, das ist die Norm. Kannte ich all den Hottes, den Bubis, den trübsinnigen Bulibullans, den hingemachten, verblödeten Gören, den Schamlippen, die herunterhingen wie Wellbleche im Atlantik, wie Wände in zerbombten Häusern. Kannte ich den Lattenrosten, den Fuselwaren, den Versatzstücken monotoner Privatmythen, den kurzen Fantasiemomenten, in denen dennoch die Welt stillstand, stillsteht bis heute, dennoch. Ich bin der Kaiser von China, schreit Pippi Häusler, und verliebt sich in eine Hündin mit grünen Augen. Und alle, wenn sie nicht schon gestorben sind, schreien noch nach Jahrzehnten das Gleiche. Doch eine Hündin mit grünen Augen gibt's nirgendwo mehr. Kann ich den Galertansiedlungen, den Hadesreichen der Bakterien, die in den Körpern und auf ihnen Nährlösungen, bleichen Artefakten, Licht und Schatten wiederholen? Kann ich den leibeigenen Isthmen und Vorgebirgen des Dionysos, ein ledriges, mit einer Fuchsmaske verhülltes Gestell, ein taumender Kapauen, ein Magnat, zotig, glubschäugig, geil, Dionysos, nie gesehen. Gesehen, Pfützen auf Bürgersteigen, Spucke, zwischen weißlich und gelb changierend, Gurkenreste, Fahrscheine, Hundereste, unversehrt oder verschmiert, noch behaftet mit Restlibido und dann und wann ein Häschen in der Grube, wie ein Fluchtstollenbeginn, ein Argentinien, ein Traum durcheinand, ein körpereigenes Relikt. Gesehen, Geschliere, Geklecker, Gekritzel, Zahlenkolonnen, Schirche, Gesichter, sexuelle Zittersymbole, Rasereien, nicht Gegenstand, sondern Spur der Begierde selbst. Spuren von Höhlenforschern, im Leerlauf sich drehende, ins Nichts stolpernde Gesten, die sich bespringen, Guaschen aus Blut, Rost, Geilerei, gesehen, Männer und Frauen, dicke, dünne, junge, alte, gewölbt, nackt, gebeugt, triumphierend, aufgespießt, kahl, da liegen wie kambrisches Muttergestein, als wäre ihnen Seelenwanderung, Weiterleben und Sterblichkeit garantiert. Wie uralte Zellinformationen, die wieder rückwärts transportiert würden und langsam absenkten auf Trottoirs und durch sie hindurch in die Schichten der Erde, die Anhäufung der Trilliarden bis in die Plazenta des blauen Planeten. Kattisch für Trebura S., die, als sie in ihrem Schlafsack gefunden wurde, sich schon zurückgezogen hatte in ein Jerusalem nur mandelgroß. Wäre Sprache das adäquate Produkt des Bewusstseins, wäre alles ganz einfach. Ich erinnere die sanften, dunklen Augen eines Esels, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Balthasar oder Luise, anthropologische Fundstücke, Schädel von Männern, von Frauen, das bin ich, Gebisse wie Wespenwaden. Vielleicht erinnere ich auch einen einzigen ungeheuerlichen Augenblick der Scham als den einzig wahrhaftigen Augenblick in meinem Leben, bei meinem Tod. Doch es ist möglich, dass ich mich irre. Trebura S. starb im Gang eines Krankenhauses, grußlos. Ich wusch mir die Hände, als es vorbei war. Es schien mir, als wäre sie jetzt Teil eines riesigen Innichs. Ich würde sie nie mehr erreichen. Einen Augenblick sah ich in der Geschwindigkeit eines explodierenden Traums ihren Körper als wildes, leuchtendes, insektoides Objekt, bereit zu Flug und Attentat. Und was ich sah, war das Ergebnis, nicht die Erscheinung selber. Und was ich später sah, die Tote, die großen Nasenlöcher der Toten, war nichts als Selbsttäuschung und somit Ausgangspunkt aller Reisen. Manchmal komme einer zurück und suche, was er getötet habe. Glauben wir und entsetzen uns vor uns selber. In den Häusern verbrannte, vollkommen selbst unähnliche Körper. Andere hatten nur die Leere als Ausdruck hinterlassen. Andere waren mitten in der Durchführung gebrochener Bewegungen erstarrt, wie die Hysterikerin in den Dachkammern, die schon immer wussten, dass die Welt nicht symmetrisch ist. In den Kellern vergessene Haufen Briketts, angefressene Hartfaserblattern, Kinderbücher, Telefonbücher, Leckermann-Kataloge, Gesangshefte, eine Arie der Callas, die Geschichte einer reichen Bäuerin, die den Sohn bis zum Tod im Bett hielt, im lebenslang Märchen vorlas, Bücher von dicken Leuten, die sich in der Brandung umarmten, Stiche vom Einhorn einer Schönen zu Diensten, Häufchen durchsichtiger Flügel und Chitine. Ein Mitschüler zitierte, das sei pures Blut. Wir waren uns der Übereinstimmung sicher, zwischen dem Unbekannten im Anderen und dem Unbekannten in uns. Wir lagen beieinander zwischen Klebstoffresten, Gipsabgüssen, Teilen einer Märklin-Eisenbahn, intrauterinen Vermutungen, Öfen, die an Tumore erinnerten, Fotos von Weltkriegsteilnehmern, Schwämmen mit Hohlräumen, Verfluchung all dessen, was wir liebten. Schwebfrachtproben, winzige Madonnen, vor langer Zeit aus den Händen der Tante gerissen, Schuhkartons voller Briefe, noch heute, schon eingeschlossen vom arktischen Eis, stöhne ich ob der Opportunismen meiner Jugend. Kinder gleiten durch mich hindurch, schweigend, ohne mich zu beachten, in kalter Verachtung. Ich knie nachts in einem Park, streiche Münzen vom Boden auf, stecke sie, vermischt mit Glassplittern, Kies, Laub in meine Jacke. Mein Sohn hat mich eben verlassen. Kannte ich den zuckerreichen Schläfenlappen des Hirns, die wieder und wieder durchwandert werden von hungrigen Arterien, daneben Rapsfelder in betörendem Gelb, Baumgruppen aus einem anderen Säkulum, dahinter dunkel. Jetzt widerspricht der Körper nicht bei dem Gesagten. Lebewohl. Ein Heulaut, ein Komplett des Hirns, ein mandelgroßes Anders. Über Berlin setzt der Schneefall ein. Die Toten sind der Dünger des Schnees. Kannte ich den stählernen Wannen der Pathologie? Emotion, sagt Kurzweil, ist eine höchst intelligente Variation des Denkens. Den paradierenden Körpermaschinen des Klassizismus. Du bist allein, sagen sie, bist allein. Dem blutjungen Pfahlfleisch auf grünem Schins, dem Lippenwerk, sein Abwenden und Kehren, den langohrigen Hinterteilen, den Tiramisu-Quartieren, den großen, wahren Marzipan-Dardanellen, den belmerschen Vertracktheiten, die ihrem Ineinander verwundert widerstreben, den Zierleisten des Damms, den Bauchfellen, den zerkauten Lanzungen eines noch nicht zu Ende gedachten Kontinents, dem tiefen päpstlichen Süden, dem tiefen traurigen Nord. Bald wird mein nächster Halt auch schon mal letzter sein. So rinnen Schlösser aus Sand gebaut, am Ende in die See, die See. Nicht wir sind es, die gespiegelt werden. Wir sind die Spiegel. Raum, Leere, Unendlichkeit und Geschichte, Selbsttäuschung. Somit Ausgangspunkt aller Reisen. In festgelegten Wellen fallen Schmeißfliegen, Aaskäfer, Wespen, Milben, Ameisen über uns her. Am Ende des Ortes biegen wir links ab, du Schöne, Richtung Neuruppin. Der Schlauch vom Auspuff führt durchs Bodenblech, jetzt rechts ab, in den Waldweg. Heckendrohnen, Hasen, Herrensprache. Alles Verleugnete, alles Verlogene, das Verworfene, wieder schon Tote. Und wäre es nicht größer als die Fühler eines Insekts, das über die Tundren, die Wüsten, die Katarakte girrt und über die unerträglichen Vorspiegelungen der Reisterrassen, der Zubringer, der Städte und unserem Herz und unserer Ferse lauert, ist schon wie nichts, unwichtig wie ein vereister Blutkopf aus 4 Litern Eigenblut, wie die Landung eines Engels tief im Agonawald. Was würde sich ändern? Hey, 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 wäre ich nicht ich? Hey, hey, hey. Der Schlauch vom Auspuff führt durchs Bodenblech. Jetzt nimm die Decke, bald sinkt dir Kopf auf Brust. Ein Mann häutet sein Tier. Ich lebe doch, Lorelei. Ein Kiffer glaubt, er läge 1000 Meter unter der Erde. Auf einem Bein hüpfend entfernt sich ein Mädchen von einem Jungen, der rennt ihr nach. Später wird ihm das die einzige Pforte zur Vergangenheit sein. Draußen kreisen die Hunde der Menschenjäger. Frauen tasten im Dunkeln nach ihrem Baby, tasten zwischen Neid und Erbarmen über einen fremden Kopf, der nichts mehr spürt. Kann ich den Alten, die eines Tages verschwanden, abgetan wie Anenzephale, hatten sie von den Begriffen längst gelöst. Kann ich den eingemachten Fäkalien in den sorgfältig aufbewahrten Fingernägeln, ach, diese Homers, ach, diese uralten Abtrunkgeräte, Inhalatoren, Nachthemden, Wanderkarten, Postkarten aus Bad Orb. Manchmal wundere ich mich, woher das Licht kommt, so, ob schon 1000-mal gebrochen, 1000 jung. Kannte ich den Staustufen und Reusen, in denen sich die Ersoffenes des letzten Winters fingen. Kannte ich dem Letzten, der sie berührte, sie vielleicht Nio benannte, Mon Petit Chou, in dem oder jenem Jahr. In den Schlachthäusern schleifen Deutschstämmige und Fremde Schweine- und Rinderhälften über den Boden, ergießen sich Darminhalte, reißen Schleppen aus Pelz, mischen sich unbegriffenes Braun, Karamell, Bordeaux, schillerndes Blau mit Karmesin, Zinnober, Hartrot und Velvet, zeigen sich ausschweifende Silhouetten, verquere Dessous, Schlitze, Kragen, Plissés, quillt es aus Nähten und Enden in einer Ecke ein Berg bleicher Lagerfeldhaare. In den Wäldern von Kaltwasserkorallen aber und Seefedern und Meeresfahnen werden die Wirbellosen weiter weiten, vor Fressfeinden fliehen in kaum unterscheidbarem Entsetzen. Tümmler werden wie Todesschwadrone den Schwärmen folgen, Königreiche werden geknetet, Brote, Hände vor dem Erkalten. Bei heftigem Regen wird das Blut aus den Schlachthäusern die Gulli sprengen. Federwolken, Schichtwolken, Quellwolken werden gelassen dahin über die Erdkruste treiben, mit ihr Abgasen, Dünsten, dahinschmelzenden Leibern, ohne mich, dass ich nicht schrei. Horden, die sich im Wahn die Köpfe haben kahlscheren lassen, taumeln aus S-Bahn, U-Bahn, Menschenpaste quillt den Schlafstätten zu. Eine Frau hält die Augen geschlossen und bewegt nur die Lippen. Eine nasse Katze erleidet den Tod. Ein schmaler Steg spannt sich, ohne mich, über den offenen Schritt eines Models. Heute sprechen, untermalt von Plässe oder Röten, die zweite Sprache des Menschen, ohne mich. Leberwurst zur Blutwurst im Perm. Da schreit die Sau, viel süßer sind die Laute im Dever einer Frau. Während noch Helmut Eisendle im Café Galapagos über die Gesetze der Trauer nachdachte, erwachte ich mit der Gewissheit, dass John Lee Hooker gestorben, wollte für ihn beten und ließ es. Denn Gott ist nichts als eine blinde Spinne, die über die Wand huscht, aufgeschreckt von den Erschütterungen deiner Schritte. John Lee Hooker grinste unter seiner tierfarben glänzenden Brille wie die Luftschichten der Erde, die von Lehm und Staubpartikeln durchnässt werde. Und man sollte die Welt nicht dem Dr. Freud preisgeben, Baby. Ach, die Öde der Benennung, ach, die Öde sauberer Töne. Meine Mutter war ein Getreidefeld, mein Vater ein Cherokee, sagt einer. Meine Kinder sind Gliedschlag, Herzschlag, die Schritte beim Gehen, die Zysten und Aberzysten bestückten, Auskleidung des Bauchraums, die Rhythmen des Bauchraums. Ein anderer. Ich bin der Riss in eurem Innern, die stete gegenwärtig des Todes. Ich bin das Bolzenschussgerät. Ich bin das Auflauern, ich bin die Abdeckerei in der Schädelgrube. Ich bin die Zeit, deren Vergehen ihr vergebens erfleht. Und die Knochen der Erde und die Ablagerung der Carbonate und die sich langsam veränderten Potenziale der Erdkruste und das Zahnspangenlächeln des Sphinx. Ein anderer, ich leuchte. Meine Augen sind Schlangen, die alles verschlucken, was fällt. Meine Lippen sind Wimpern, Hammerhaie, meine Gefährten. Meine Kehle ein Stern, der stirbt. Lautlos geleitet in ein Nie mehr wieder, werden wir um steile Meereshänge gleiten, in der Strömung stehen, Trägefedern und Korallen. Wale schwimmen auf der Park Avenue. Ich bin, den ihr nicht versteht, euer Körper. In den Abbruchhäusern am Rande der Kapitalströme lösen sich die Tapeten, zersplittern die Balken, stürzen auf halbnackte, an Heizungen gefesselte Verräter, Taumeln aus Hitzeglocken, Wolken aus Ascheflocken, Flurgruß, Taubenmist, krepierende Parasiten herab, suppen kniehoch die Brühen in den Kellern, messen sich riesige schwarze Fliegen an Gesichtern, Mülltüten, Matratzenlagern, geistert ein Dealer mit zerfetzter Fresse durch die Flure, wie ein Neutrino durch Subatomarum, wird Monate später gefunden in einem Brei aus Papier, Textilien, Essensresten, Saugwürmern, Schleimfallen, torkelt ein Transvestit um die Ecke, hängt sich ein Flüchtiger an einer Feuerleiter auf, wirkt sich das Leben einem Günther, einem Bruno, einem Fuchs für immer aus dem Maul, springt ein Erleuchteter durch geschlossene Fenster, ziehen sich die Körpersammler am frühen Morgen in ihre Löcher zurück. Kaddisch den Tanten meiner Kindheit, deren Äderchen, Lippen, Ohrläppchen in den zartesten Rottönen leuchteten und deren lidlose Augen jetzt weit offen in eine lymphknotengroße Ewigkeit starren, unausstehliche alternde Zicken, Comilfou-Schwadronneurinnen, blasse adlige Krüstchen im Ferkelkraut, Bauwerke der Wärme, Zuflucht, kölnisch Wasserpagoden, heute wie Goldparmen, glänzend wie Efeu auf einem Hundegrab, ein Küchlein zu ihren Füßen war, und die Ohr bei den tanzenden Lämmern. Tanten, als ich noch Kind war, saßen in Lehnstühlen, auf Gartenstühlen, in Stutenfelle gehuscht, in Blüsch, unter Bildern von Ahnen mit sehr matten Häuten, vor Meißner Porzellan, unterm Inri mit in glitzernden Blusen. Busenkuch, Armfett, Kindtropfen umgaben mich, ein süßes Söblüs, wie ich stank, ein Surinam in der Falle. Wolfsfleisch half gegen Gelbsucht und Gicht, und immer trieben die toten Frauen keusch auf dem Bauch, die Männer jedoch auf dem Rücken. Zikaden träufelten Gift in die Adern der Zimmerpalmen. Aus Chiffon und Seide stieg der Geruch verratener Hingabe auf. Manchmal fiel ein Stück Ohr ab für Hunde. Nüstern bebten, großporig, lebersattrot. Im Hof bellte ein Onkel. Nachts hockten in den Lehmstühlen der Fötus und Frau, der Austernfischer, der Steinbeißer, der U-Boot-Fahrer, der Judensack. Und das Kind, das sie sah, hatte das Gefühl, schon sehr, sehr lange zu leben. Kartisch den Mix aus Sternsystemen und Psychopathologie, Raumzeitgefügen, Gewebeschichten, rhythmischen Prozessen, den gestreuten Strukturen des Begehrens, Kartisch den fleckenhaften Gedächtnislücken, den Giftwolken im Erdinnern und den schwarzen Silhouetten der Marabus in den Schirmakazien. Kartisch dem Frostaufbruch im Asphalt eines Feldweges, dem Rudel, das eng beieinander stand, reglos und witternd, dem Jäger, den der Kopf auf den Hals sank, und alles, was er blies, das war verloren. Kartisch dem Geruch des Dammes, der Augenwinkel morgens, den untoten Brüdern und Schwestern, den schimmernden Kirschen, den aufgeschlitzten Inlets, den funkelnden Orden auf der obersten Brust, dem Stein, den Orpheus aus der Unterwelt mitbrachte, und all dem anderen, was wir sind. Kartisch der ungeheuerlichen Freiheit der Toten, der Sache des Glaubens, der Paarhuferruhe, Kartisch für Beatrice. Das Küchlein in seiner Schale, es lebt, es ist da, kommt er raus aus seiner Schale, es piept, so viel es kann, Beatrice. Ein Ruderboot halb versunken, unter Weidengeflecht am Ufer, darüber Wolken, vom Abend geschoben, einen Augenblick lang, zwischen Kühle und Kies, Beatrice. In einem Waldstück, menschenfern, ein verlassener Lieferwagen, schon eingewuchert. Auf den Sitzen ein Lippenstift, ein paar Sandaletten, ein Schlüsselbund, am Rückspiegel ein Kettchen mit Kreuz, am Boden zwei Kinokarten, ein Foto. Ich war Beatrice. Weit ab eine Claude oder Pat oder Betsy, die plötzlich zittert und hinfällt, weil jede Geschichte nur eine von allen ist, die wir niemals erfahren werden. Was denkst du? Was dachte der Stein, den Orpheus aus dem Schattenreich mitbrachte und bald vergaß? Die Triebkraft der Gräser aufwärts und abwärts, das quietschende Vergnügen der Gewässer über Wetter und Wind, gaukelnde Wolken, kitzelnde Äste, Kiesflächen-Sanskrit, die Ausfallstellung der Härchen, jedes an seinem Ort, die Sandelholz-Umfassungen des Geschlechts in den Dickichten der Solitude, Beatrice. Auf dem Feld läuft ein Hase davon. Wasserstauden öffnen ihre Blüten von hohem Elfenbein zu Schenkel innen rosa. Zeit zieht sich zusammen, Beatrice. Mit weit ausgebreiteten Armen schwimmt die Wasserrose. Smaragdgrün, Maigrün, Moosgrün ist die steinfressende Mikrobe. Mücken bäumen ihren Hinterleib. Beatrice ist alle sieben Arten von Zimt, alle sieben Arten von Flucht und Verfolgung, alle sieben Arten von Wurzeln, die sie über Schlösser, Türme und Fassaden legen. Am Ende der Geschichte ist Beatrice alle sieben Arten von Schlaf. Sie ist das Gift, das gewonnen wird aus dem Rückgrat der Wolken und dem mageren Gold der Häute. Sie dreht sich nicht um, wenn sie geht. Kartisch dem Röcheln, dem Würgen, dem langsamen Ertrinken, Ersticken, dem Erbrechen, dem Blutstürzen, dem beißenden Schweiß, den unerträglichen Vorstellungen von Ausgesetztsein und Zersetzung, wenn der Verstand in Giften geht, an deiner Seite niemand steht, wenn alles, was das Herz bewegt, mit jedem Atemzug verweht, wenn, was du sagst, kein Mensch versteht, die Kehle schon in Flammen steht, nichts mehr dem Tode widersteht, der Atem schon verloren geht, wenn sich die Erde nicht mehr dreht und alles Fleisch ums Ende fleht, dass es die Finsternis begeht. Kaddisch. Schon spät. Jemand erzählt noch immer von seinen Abenteuern am Strand in Ashdod, Bonasola, in halbleeren Intercon-Zügen, Scherben übersäten Abbruchhäusern, in Penthouse-Wohnungen, im Beisein von Docken und selbst gelbgesichtigen Servanten, erzählt von Blockaden, Feuerwehrfässern, Wasserkrallen, lebenden Geschwüren, Damen, die sich in der Bahndämme entblößten, erzählt von einem Augenaufschlag, einer Nacht mit scharfen Hunden, dem hellen Holz der Baseballschläger, und dahinter hört ihr, und dahinter der alte Putzerrand, der Mond. Fett und ruhig, wie ein Ölteppich auf tiefen Wassern, schwamm der Ton dahin. Reuelos verschmolzen weiße, braune, schwarze. Durst, Geilheit, Erbgeruch, Zimtgeruch, wie Halbmonde einander zugeordnet. John Lee Hooker sang von den Fleischen, die unaufhaltsam in die Provinz der Dunkelheit und Kälte senken, zersetzt von Bakterien, überfallen von Ahab, Hippo, Henim, sang von den lasterhaften Narben, den Schlappmäulern, den Zimt auf den Häuten, dem Kitt zwischen den Geschlechtern, dem Hass, sang von verlassenen Hafenbecken, vom Dreckwasser und leeren Flaschen, von dreckiger Liebe hinter den Silos. Geh, wilder Knochenmann. Vergebens wehrt sich ein Mann, ein Sack um den Kopf gebunden, gegen den Hund. Vergebens trägt der Palmbaum Früchte, fallen die Vögel vom Himmel, vergebens. Ruhm, Pornografie, Unschuld, Räuberei, Traum, Prophezeiung, gefressen werden bei lebendigem Leib, liegen nah beieinander wie die Arterien in meinem Kopf und sind sehr schön. Schon morgen, schon Berlin, Alice schon in Alltagskleidern verlässt die Bühne. Keiner hat sie lebendigen Leibs je wieder erblickt. Das Kind dem Haus gegenüber stößt langgezogene Schreie aus. Der Himmel überzieht sich mit den osmotischen Innenweltbildern des Wahns, Geflechten des Entzückens, Geflechten des Entsetzens. Mikroben vermehren sich rasend. Ankommende Seelen tauchen unter, in Lethe, in Kreuzberg am Strand. Der eben aus der U-Bahn steigt, weiß morgen nicht mehr, wer er ist. Es lag besonders mühelos am Rand, ein Höllerer, so fremd, so kalt. Ein Kätzchengurt, mehr, mehr. Vor zwei Jahren. Und da fiel mir auch auf, das hat mich damals wie heute sehr überrascht und erfreut, dass der Beifall sehr Das ist doch ungeheuerlich, aber doch sehr, sehr groß war. Danke.
Ja, was soll ich sagen? Wir sind dabei gewesen. Ich möchte nur darauf hinweisen, am 17. Januar wird an dieser Stelle Jürgen Becker sitzen. Jürgen Becker hat einen großen Teil seiner Kindheit in Erfurt verbracht und seine Poetikvorlesung wird sich wahrscheinlich auch darauf beziehen. Am 14. Februar wird dann hier stehen oder sitzen Raoul Schrott, ein Weltreisender der Poesie deutscher Zunge. Und ja, wir dürfen also auf die Monate Februar, Januar gespannt sein. Die Jener Bücherstube hat von beiden Kartenspenden Paulus Böhmers draußen Exemplare zum Verkauf. Paulus Böhmer wird zum Signieren natürlich bereit sein. Ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Abend und ich danke allen fürs Kommen und Zuhören.